In diesem Lehrgang war es ja nur ein, das ist ein relativ kleiner Teil von diesen Teilnehmern. Die anderen haben das irgendwie nicht mitgekriegt, erst nachher. Die sind dann erst eingespannt worden von dieser Kreiserfraktion, die anderen dann sozusagen rauszuknallen. Denen ist natürlich dann wahnsinnig Angst gemacht worden. Also sind dann irgendwie, was dann so wie war, die Absagen gesagt worden, die bringen irgendwie die Arbeit in Gefahr und die entfernen sich da von der, die ziehen die Lieferung in Schmutz oder die tun Grundlagen von der Arbeit. Also es sind irgendwie ähnliche Sachen, wie man es immer sieht, wenn sich dogmatische Systeme auflösen oder bedroht fühlen. Oder dann sind das, die in die Rolle kommen, das sind dann subversive Wühler, die irgendwie als Heiligste angehen mit dem niedrigsten Motiv. Und, also das sind die Hauptvorwürfe, der Liebling in den Dreck ziehen. Und das andere sind der Vorwurf, dass finanziell gemauschelt wird. Das, was der Liebling vorgebaut hat, oder, dass alle von ihm abhängig sind, das hat sich weiter übertragen auf die Annemarie Kaiser. Sie ist die neue Figur. Nachher sind alle, wenn sie so macht über einen, dann ist der sozial erledigt. Wenn sie so macht, dann ist er ungeschwemmt. Also wenn sie sagt, der Heinz, hört genau an, er entfernt sich von der Lehre, was er da den Müttern sagt, dann tut er ja das Gewaltprinzip wieder dem Vorschub leisten. Das ist nicht einfach nur eine inhaltliche Aussage gewesen, sondern es hat geheissen, der ist ein dubioses Subjekt. Irgendetwas ist, dass sie auf ihn aufmerksam macht und sagt, mit dem stimmt nicht mehr alles. Das heisst, das ist etwas ganz Gravierendes. Sonst würde sie das nicht machen. Und das andere hat geheissen, und sie tut mich ins Vertrauen ziehen. Also sie tut mich als so vertrauenswürdig und als so wichtig anschauen, dass sie mir das sagt. Also es ist wie wenn der König tut einen komm mal, und tut ihn da einweihen in ein Staatsgeheimnis. Dann ist der dermaßen geschmeichelt und fühlt sich so als ein Geheimnisträger. Und dann ist er blind loyal. Dann ist er ist echt auch so dankbar, dass er natürlich das Geheimnis niemandem weiterverzählt und höchstens noch einem, also mit dem darüber redet, der auch eingeweiht worden ist. Und so gibt es eine Lobby von denen, die da ganz heisse Informationen aus ersten Quellen vom Chef selber bekommen haben. Das ist auch eine Mechanik von Teilen und Herrschen, oder? Und das hat auch geheissen, mit dem anderen, da darf man sich nicht mehr eng einlassen. Weil wenn man sich weiterhin mit dem allzu nahe tummelt, dann können sie sein, dass sie denkt, ich bin jetzt auch einer von selberen Seiten, oder? Und dann kommt man auch in Gefahr, dass man irgendwie stigmatisiert wird im Geheimen als einer, der kein Vertrauenswürdiger mehr ist. Also ich meine, das weiss ich, es ist ein total paranoides Klima, oder? Also es ist ein Wahnsinnsklima. Es ist wahnsinnig. Wenn sich die Person, die irgendwie gespürt hat, gerade neben raus, wenn er sich dann unterworfen hat, also signalisiert hat, ich Sünder, ich reuig, dann hätte es können sein, dass er wieder, wenn sie es hat wollen, wieder rehabilitiert worden ist. Wenn er das nicht gemacht hat und sich zum Beispiel sogar gewehrt hat oder auf seinem Standpunkt oder sich gerechtfertigt hat, er hat es ja gar nicht so gemeint, sondern er hat es so gemeint, also er hat nicht ein bisschen weit gegeben, vielleicht sich noch wollen, genauer Leute, dann ist es mit noch mehr Ablehnung kritisiert worden, das ist ja dann gefährlicher geworden. Der hat es nicht einfach so akzeptiert, was man ihm zugeschoben hat. Und sie kann sich nicht irren, er hat sich nie geirrt. Und das heisst ja, wenn die Deutung falsch ist, dass sie Fehler macht und das. Und dann stürzt das ganze Gebäude zusammen. Und es lebt ja von dem, dass sie will, dass sie unfehlbar ist. Und sie kann nur die Rolle haben, wenn sie es wahrscheinlich auch selber glaubt.
The age of 37, she realized. Trennung war für viele ehemalige Zürcher Schüler und Schülerinnen ein wichtiges Ereignis, weil sie der Grundstock zum Ausstieg aus der Zürcher Schule. Es sind dann zumal zwischen 75 und 90% von den Leuten, die die Beratung in Anspruch genommen haben, mit Anne-Marie Kaiser zum Verein zur Förderung psychologischer Menschenkenntnis abgewandert. Aber immerhin eben zwischen 10% und 25% der Leute haben nicht mehr mitgemacht. Das hat also geheissen, dass man, wenn man abgesprungen ist, von einem Tag auf den anderen nicht allein war, gemieden allein in einer fremden Stadt, sondern dass man eben Leute hatte, die man das Durchgemachte unter Umständen können, gemeinsam verarbeiten konnte. Im Folgenden gehört ihr einen längeren Teil aus einem Gespräch, das ich mit 3 Leuten zusammengeführt habe. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten, weil es scheint mir doch sehr interessant und sehr typisch zu sein.
Und ich empfinde, dass es eigentlich schwierig, zu durchschauen ist, weil du bist angegangen, hast Fragen gestellt, du hast ja fast auch ein Problem haben und von Problemen erzählen. Und es sind die Antworten darauf gegeben worden, wo dir immer auch eine gewisse Lebenshilfe geschafft haben. Und, aber einfach akut, oder? Du hast ein Problem gehabt mit dem Vater oder so, man hat dir dann gesagt, mach es vielleicht so oder so. Und das hat dann auch positiv gewirkt. Aber ich finde, was man eben nicht durchschaut, ist, du bist irgendwie vorher, bist du als normaler Mensch, bist du rumgelaufen, bist halt ab und zu gestöchelt. Und nachher bist du an die Krücke gelaufen und du bist nicht mehr gestolpert. Und es ist schön gut gegangen, aber du hast die Krücke gehabt. Du hast überhaupt nicht können, selbstständig denken, selbstständig handeln, etwas mal spontan einfach machen, so wie du es einfach richtig findest. Und vor allem eben, hast du überhaupt nicht können auf deine eigene Meinung geben, überhaupt nicht. Und hast gelernt, deine eigene Meinung so in Frage zu stellen, dass niemand mehr angestanden bist und gesagt hast, so, ich finde jetzt das. Oder ich mache es so. Das hat zuerst müssen abgehalten werden im Hintergrund mit dem Psychologen. Und auch wenn du sogar mal eine andere Meinung hast, mir ist das im Studium manchmal passiert. Wenn ich zum Beispiel gefunden habe, nein, ich gehe an die Vorlesungen nicht. Dann, wenn ich wirklich in Ruhe gelassen werden wollte, dann musste ich entweder sagen, ich kann es mit meinem Psychologen besprechen. Oder ich musste sagen, ja, da habe ich eben ein Problem mit meinem Vater. Deshalb kann ich nicht in die Vorlesungen gehen. Dann bin ich auch in Ruhe gelassen worden, weil dann war es ja wieder eine Sache, die der Psychologe angeht und nicht mich direkt. Und ich finde die ganze Therapie, also Therapie eben, die Lebenshilfe und vielleicht auch eine gewisse Charakterveränderung, die man versucht hat zu machen, ist in die Richtung gegangen, wo auch mal richtig an einem von diesen Häuser gestanden ist, angesprayt worden ist, Zahnrädchenschleifer. Man hat versucht, dass die Leute äußerlich einmal die Männer keine langen Haare mehr hatten. Wenn sie gekommen sind, haben sie es oft noch gehabt, weil sie sind teilweise eben politisch auch eher aktive Leute angesprochen worden. Man hat ja erzählt von Revolution und so weiter. Und dann plötzlich sind sie immer mehr angegliedert worden. Sie haben nicht mehr ausgeflippte Sachen, keine Palästinensertüchli mehr angezogen, keine violette Wäsche und weiss ich, sondern man hat sich dann eben eine gepflegte Jugend vorgestellt. Und die hat es dann automatisch gegeben, weil man hat ja gespürt, was man gerne sehen würde. Und auch innerlich dann die Anpassung. Man sagt nicht mehr öffentlich, dass zum Beispiel, dass man eine Revolution will. Oder weiss ich, was eben früher gesagt worden ist, was in der Zürcher Schule selber als richtig gut hat, hat man außerhalb nicht dürfen erzählen. Weil da wäre man schief angeschaut worden. Heute ist das, glaube ich, also heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass die überhaupt irgendetwas von Revolution noch intern erzählen. Also heute habe ich das Gefühl, sie sind wirklich ultra rechts. Also ich kann mir das fast nicht mal anders vorstellen. Weil sich so extrem verhalten und jede linke Funke noch versuchen zu stoppen. Aber früher hat man doch wenigstens einem den Anschein gegeben, dass man in Wahrheit ein Revolutionär ist an der Zürcher Schule, aber die Revolution eben durch Psychologie vonstatten geht. Und deshalb ist man eigentlich viel gescheiter und viel wirkungsvoller als jeder andere, der da versucht, mit aktiver Politik irgendetwas zu machen. Das finde ich, ist eigentlich die Therapie von der Zürcher Schule, das brav machen und das Gleichschalten. Ja, und was vielleicht auch noch dazu gehört, es wird ja immer so betont, Gemeinschaft. Das ist so das Gemeinschaftsgefühl, das im Mittelpunkt steht, das Genesung von fast jeglicher psychologischen Schwäche sollte darstellen. Und schlussendlich, Gemeinschaft bedeutet eigentlich in der Zürcher Schule nur Gemeinschaft unter Zürcher Schulleuten. Also wenn du zum Beispiel, es hat dann immer, ich weiß jetzt nicht, wo heute die Ferien stattfinden, früher haben zum Beispiel die Sommerferien immer im Verbier stattgefunden, 2 Wochen. Jetzt sagen wir, du hast einfach mit deinem Freund mal wollen ans Meer fahren. Das Zweite, oder? Das war völlig ungemeinschaftlich gewesen. Hingegen, wenn du dort mitgefahren bist und du bist jeden Abend dort gehockt und bist in einer WG gewesen, den ganzen Tag und hast mit niemandem wirklich dich austauschen können und bist im Grunde genommen seelisch einsam gewesen, dann bist du in der Gemeinschaft gewesen, von der Zürcher Schule aus. Und dann hast du auch die Solle füllt gehabt. Du bist nach Verbier mitgekommen, du bist gemeinschaftsfähig gewesen. Wenn möglich hast du noch ein begeisterndes Votum gehalten nachher. Wie schön dass es war, wie viel man gelernt hat und so weiter. Und ich mag mich an viele Situationen erinnern, die überhaupt nicht schön waren, die schrecklich waren. Und ich war erleichtert gewesen, wenn ich mal nicht angegangen bin. Aber es ist schwierig, das zu durchschauen, wenn man drinsteckt. Weil dein ganzer Umkreis sind aus dem heraus, dass du ja selber nicht willst, pathologisiert werden. Du willst ja nicht der sein, der nicht in der Gemeinschaft ist. Du willst ja nicht der Krank sein. Aus dem heraus tust du dir alle Zürcher Schulleute zu in deinem Umkreis. Du hast in der Klasse zum Beispiel, in der Schule, wenig Kontakt, außer zu denen in der Zürcher Schule. Du richtest es dir ein, zum Beispiel, ich habe es mir eingerichtet, jeden Mittag in die Mensa offen zu gehen. Nicht in die Kantine von unserer Schule. Jeden Mittag, über Jahre. Und habe in meiner Klasse eigentlich kaum Freunde gehabt, aus dem Grund. Obwohl ich eigentlich kein Problem gehabt hätte, Freunde zu finden, im Grunde genommen. Es wäre nicht mein persönliches Problem gewesen, Freunde zu finden. Aber aus dem heraus, dass ich in der Zürcher Schule eben oben aufschwimmen oder mindestens mit dabei sein, ist dann das rausgekommen. Und dann hast du, wenn du dann denkst, ja Gott, jetzt gehe ich. Und dann ist jetzt ja noch die AIDS-Panik machen. Und du hast das Gefühl, außen dran wartet der Tod auf dich und die Einsamkeit. Und dann musst du also schon rechte Motive haben. Wenn du nicht, also musst du auch schon psychisch und geistig musst du können überlegen, was auch falsch da ist. Auch das ist so schwierig. Und solange du in diesem Verdummungsprozess ausgeliefert bist, ist es so schwer, überhaupt einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Du lebst von Dogmen, deine Gedankengebäude sind auf Dogmen aufgebaut und man getraut sich, um die anzuhören. Aber schlussendlich, wenn man ausgestiegen ist, ist es eine sehr grosse Erleichterung. Also, mir ist es noch nie so gut gegangen, wie seit ich dort aus. Ich fühle mich so stark.
Mit Befreiung.
Gerade das Denken drinnen ist ja gerade deshalb auch nicht möglich. Und, also, du kannst dich nicht über deinen eigenen Schatten springen, oder? Wenn du auf die Idee kommst, das ist komisch, dann gehst du es also versprechen, oder? Also, du kannst ja nicht in einem gewissen Sinn darüber besprechen, ist das, was wir da machen, eigentlich komisch.
Nur im Sinn wegen der Sexualität. Also, da ist ja sicher schon wahnsinnig dogmatisch. Da gibt es ja nur eigentlich 2 Stellungen auf dem Rücken. Also entweder ist der Mann oder die Frau auf dem Rücken, das sind eigentlich die erlaubten Stellungen. Und etwas anderes gibt es eigentlich nicht. Und wenn du Fantasie hast, dann bist du pervers. Dann bist du pervers und auch zum Beispiel homosexuell, das ist eine Perversion, das ist wörtlich so gesagt worden. Und da habe ich schon sehr bald gemerkt, wie ich mich verhalten muss, was ich erzählen muss und so weiter, dass ich nicht als pervers gilt. Und trotzdem zum Beispiel dort sind bei mir immer Zweifel gewesen. Weil ich habe das eine Einschränkung gefunden, die ich nicht und können nachempfinden, wieso das fortschrittlich sein sollte. Wieso das sollte der Menschheit dienen. Oder weiss ich. Das ist mir zum Beispiel nie eingeleuchtet. Aber das ist ein Thema, das in der Zürcher Schule ganz eindeutig ist. Als Beispiel, wo AIDS-Aufklärung sogenannte war, eben AIDS-Panik machen, hat dann jemand gefragt, was ist analer Verkehr? Und da hat es so eine Fragestunde gegeben, wo ein paar Medizinstudenten Antworten geben. Dann sagt sich der Medizinstudent, ein Kollege von mir, das ist das, was wir sowieso nicht machen. Also, so etwas finde ich einfach... Ja, und es ist von der Leitung dann noch bejaht worden, abgesegnet worden. Also, so Sachen zum Beispiel sind mir wahnsinnig aufgestossen, muss ich sagen. Aber ich habe mich nicht getraut, dann einfach zu sagen, ja, das ist nicht so. Weil ich habe dann an mir selber zweifelt und dann mit meinen kleinen geistigen Fähigkeiten und mit meinen vielen Schwächegefühlen und Irritationen kann ich das ja gar nicht beurteilen.
Was den meisten Leuten ziemlich zu schaffen gemacht hat, je länger sie in der Zürcher Schule drin sind, war die Verquickung zwischen Therapie und Beratung. Beratung ist im ganz handfesten Sinn zu verstehen oder auch im feineren psychologischen Sinn. Das hat je länger je mehr unsicher gemacht. Die Folgen davon sind, dass man das Denken immer mehr abstellt.
Aber einfach mal allein in dieser Beratung liegt schon mal ein Kern. Dass ich immer gewissen auf mich und mein Denken, auf mein Sein, auf meine Wünsche nichts gebe und auch nichts kann geben, weil sie es ja nach Theorie nur von der Kindheit beeinflusst sind. Ich muss den Psychologen fragen und der sagt mir, was ich davon halte. Und der sagt mir natürlich auch das, was er davon hält, was er will. Aber der Psychologe anzuzweifeln oder was der denkt, das ist nicht üblich. Und wenn man vielleicht den ersten Ober kann anzweifeln kann, mindestens den Oberst oder im konkreten Fall die Oberst, die anzuzweifeln, das ist dann gar nicht mehr möglich.
Hier und da nimmt die Beratung sogar absurde Formen an.
Ja, vom Beratungscharakter kann man da gar nicht mehr sprechen. Das ist eine Bevormundung, die da sehr häufig stattfindet. Zum Beispiel, wo diese Volkszählung in Deutschland gewesen ist, weiß ich selber von einigen Leuten, die da in Beratung sind, an der Zürcher Schule, dass sie dann eben ihrem Psychologen die Frage gestellt haben, das ist da überhaupt üblich, solche Fragen zu stellen, was man denn da damit machen sollte und dass die doch wirklich Probleme geben und man den Ärger mit der Polizei kriegen und wer registriert und die Strafzettel bezahlen und so weiter. Wo dann eben die Frau Erdmenger Jo, das ist eine Psychologin an der Zürcher Schule, wo sie dann eben derart beraten hat, dass sie gesagt habe, die Volkszählungsboykotteure, das sei die größte Spießbürger, die rumlaufen würde. Ein fortschrittlicher Mensch wird sich überhaupt nicht mit dem Staat anlegen, sondern der wird eben sei subversive Aktivitäten im Untergrund wirken lassen. Und damit waren natürlich dann diese Leute, diese Ja-Sager und Kopfnicker, waren dann im gewissen Sinn aus dem Schneider, weil dadurch konnten sie dann ihre revolutionäre Tat demonstrieren, indem sie den Volkszählungsbogen ausgefüllt haben.
Ich habe ein Gespräch geführt mit einer Psychologin, die auch mal bei der Zürcher Schule dabei war. Und ich wollte von ihr wissen, ob das in dieser Schule überhaupt möglich ist, Therapie und Beratung zu trennen?
Nein, das kann ich jetzt erst rückblickend finde ich wirklich, es ist vom Konzept her nicht auseinandergehalten und es ist nicht auseinanderhaltbar. Und das finde ich heute da habe ich heute immer mehr meine Vorbehalte. Ich möchte sehr gerne wieder mich engagieren und arbeiten in Zusammenarbeit mit Menschen. Aber da finde ich es irgendwie sehr, sehr gefährlich, wenn man dann noch einen Anspruch von Psychotherapie dabei hat. Wobei ich den Grundgedanken ursprünglich, wie ich ihn vom Herrn Liebling her verstanden habe, dass es ein Versuch sein soll, um ein psychologisches, therapeutisch den Menschen in einem grösseren Feld und in einem grösseren sozialen Umfeld zu erholen. Im Gegensatz zur Psychoanalyse, die ja sehr intensiv und zeitintensiv und teuer war, und häufig nur für eine Mittel- bis Oberschicht überhaupt möglich. das hätte ein Gegengewicht sein sollen. Und das hat mir eigentlich sehr eingeleuchtet. Aber heute muss ich sagen, dass ich sehr grosse... Ich habe das Gefühl, es ist nicht möglich bis jetzt. Also etwas an dem Konzept stimmt der Boden noch nicht. Die Grundlagen sind da, wo es nicht gelingt.
Wie beurteilst du die Methodik, das psychologische Wissen von oben nach unten quasi weitervermittelt wird und man quasi so versucht, Therapie zu machen oder die Leute zu stärken?
Ich finde, dass es einerseits, wenn du siehst, wie jede andere Schule auch, wo das ja auch so passiert, Wissensvermittlung, finde ich das ein berechtigter Versuch. Warum nicht psychologisches Wissen in dieser Art weitergeben? Aber ich finde, das ist etwas, was nicht nur Zürcher Schule spezifisch ist. Heute habe ich auch... Ich bin vorsichtiger geworden, weil ich erlebe grässliche Sachen, auch außerhalb der Zürcher Schule. Ich erlebe das sehr häufig mit dem sogenannten psychologischen Wissen, das dann irgendwie ein bisschen in die Bevölkerung hineinkommt, dass da auch also schlimmes Zeug passiert, indem eigentlich dann Hitz und Kunz, also jeder anfängt, zum Beispiel einem anderen Zeug umzudeuten. Und dass ich das als... dass ich das eine verrückte Sache finde. Also, dass man Menschen im Grunde genommen dann auf einer psychischen Ebene kann töten kann. Ja, wo man vor einer Hyperbrachialgewalt vielleicht noch getötet hat. Aber dass das wirklich wieder eine Möglichkeit ist zum Missbrauch von Psychologie, wo ich heute langsam vorsichtiger werde. Und wo ich finde, man muss wahnsinnig im Auge haben, selbst auch mit Büchern. Oder mit, was in den Zeitungen und in den Heftchen sogenannt psychologisch weitergeben. Weil es wird wahnsinnig missbraucht in den zwischenmenschlichen Beziehungen. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming.
Im Verlauf von den vielen Gesprächen, die wir mit ehemaligen Zürcher Schülerinnen und Schülern geführt haben, sind wir doch auf einige Phänomene gestossen, die sicher auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant könnten sein, ein bisschen genauer zu beleuchten. Ich selber habe das psychologische Rüstzeug nicht und darum habe ich mir jemanden gesucht, den ich das Gefühl habe, der in diesen Fragen kompetent ist. Der Arzt und Psychoanalytiker Emilio Modena. Er war bereit, mir im Zusammenhang mit der Zürcher Schule einige Fragen zu beantworten. Meine erste Frage war, wie er die Organisationsform der Zürcher Schule beurteilt.
Es ist nach dem, was ich beobachten konnte, so, dass es sozusagen an der Basis der Institution eine Grossgruppe gibt, die regelmäßig zusammenkommt und wo auch die Neuen zunächst einmal reinkommen. Aber es gibt dann immer kleinere Gruppen, die auch zur Institution gehören und wo man entweder für spezielle Anliegen, zum Beispiel eine Lerngruppe oder eine Gruppe, die sich mit Beziehungsproblemen beschäftigt oder so, reinkommt. Und andererseits hat man aber auch ganz klar den Eindruck, dass es eine hierarchische Gliederung gibt, dass es kleinere Gruppen gibt, die weiter oben sind in der Hierarchie. Und das geht dann bis also zur Spitze von der Institution, also zum Leader. Das war der Herr Liebling gewesen, früher. Und ich weiß gar nicht, wer es jetzt ist, ob es der Nachfolger vom Herrn Liebling gelungen ist, quasi seine Nachfolge auch im persönlichen und charismatischen Sinn anzutreten oder nicht. Aber auch wenn es nicht eine Einzelperson ist, kann man sicher annehmen, es ist eine kleine Führungsgruppe, die oberst ist. Also die Organisationsform ist die von einer hierarchisierten Institution. Und ich glaube, das ist ja auch das ganz grosse Problem von der Zürcher Schule, wo von den Leuten dort selber nicht durchschaut wird. Weil, ich habe schon mal gesagt, die Ideologie, die vertreten wird, könnte man ja noch irgendwo beim ersten Zugang sympathisch finden, ist mir auch so gegangen seinerzeit. Aber die emanzipatorische Ideologie gerät in einen unlösbaren Widerspruch zu dieser Organisationsform. Also man kann nicht für Demokratie sein und dann in der Praxis, in der therapeutischen und Lebenspraxis von der Institution dann autoritär strukturiert sein, das geht nicht.
Also beispielsweise Wissen wird von oben nach unten weitergegeben.
Ja. Ja, das ist ganz klar. Also die, die in der Hierarchie weiter oben sind, haben auch das grössere Prestige und haben auch dementsprechend den grösseren Einfluss, also auf Deutsch gesagt mehr Macht.
Wie sieht das aus mit den Aufstiegsmöglichkeiten in der Zürcher Schule? Wie steigt man denn da auf?
Also, da kann ich nicht genau beantworten. Also, mein Eindruck ist, dass man aufsteigt durch Zugehörigkeit und Anpassung. Wozu sicher auch gewisse Intelligenz braucht. Also, und auch Durchsetzungsvermögen braucht. Also, ohne das geht es allweg nicht. Aber es ist sicher ganz wichtig, dass man sich kann anpassen an die Verhältnisse von der durchstrukturierten Organisation, wo also eine Institution ist mit der eigenen Ideologie. Wenn man das nicht kann, dann ist, glaube ich, ein Aufstieg völlig unmöglich. Also das ist eine Institution, die keine Widersprüche im Inneren duldet. Also man kann nicht irgendwo bei der Führungsgruppe dabei sein und andere Meinung in wichtigen Fragen vertritt. Das halte ich für ausgeschlossen.
Könnten Sie das noch ein bisschen verdeutlichen, wieso das kein Widerspruch dort drin möglich ist? Zu was würde Widerspruch führen?
Ich denke, dass Widerspruch in wichtigen dogmatischen Fragen, wie eigentlich in jeder religiösen Organisation, oder wenn es eine kleine religiöse Organisation ist, reden wir von einer Sekte. Also jeder Widerspruch in dogmatischen Fragen ist eine Herausforderung für die ganze Institution. Das ist eben eine Häresie, auch wenn sie nicht so genannt wird. Ich glaube, eben, ich habe das schon mal erwähnt, Menschen, die in der Zürcher Schule drin sind und solange sie drin sind, und sowieso die, die in der Hierarchie ein bisschen weiter oben sind, die auch dann persönliche Interessen haben, können das nicht durchschauen. Das ist ein Mechanismus, den man in der Psychologie gut kennt. Also, das gilt ja nicht nur für die Zürcher Schule, das gilt ganz allgemein. Wo ein Mensch sich an einer Lebensgemeinschaft oder an einer Institution angepasst hat, also man redet dann von der Ich-Anpassung oder von der Ich-Einschränkung auch, dort kann er nun das objektive Funktionieren von der Institution oder von der Lebensgemeinschaft nicht mehr durchschauen.
Wie wirkt die ganze Sache auf die einzelnen Leute? Also ein paar Sachen sind schon erwähnt worden, Sachen, dass man es gar nicht mehr durchschauen kann, aber hat das auch persönliche Konsequenzen oder dass man es anpasst?
Ja, also man darf nicht vergessen, dass die Zürcher Schule sich als eine therapeutische Institution versteht. Und das ist ja zum Beispiel das, was sich der Einzelne, ja, der neu dazukommt, erhofft, dass er Hilfe bekommt und dass er von seinen Schwierigkeiten befreit wird, dass er so geheilt wird von seinen Komplexen, meinetwegen, oder was es immer ist. Nun glaube ich, dass gerade die straffe Struktur, autoritäre Struktur von der Institution, tatsächlich Menschen, die labil sind, die in Schwierigkeiten, in Lebenskrisen hineingeraten sind, zunächst einmal hilft. Oder? Man kommt wie in ein Korsett rein, oder? Man kommt eine Struktur über, man kommt auch ein Wertesystem über. Also zum Beispiel, wie viele Leute haben heute Probleme mit der Sinnfrage? Ja, was ist das Leben? Was hat das Leben für einen Wert oder so? Nicht? Das sind die zahllosen depressiven Entwicklungen, Fragen, die gestellt werden. Und da kommt man nun in eine Institution, in ein straforganisiertes System rein, wo einem alle Fragen beantworten, oder? Und das ist nun zunächst sehr erleichternd. Und nun glaube ich, dass tatsächlich Symptome verschwindet, also dass Depression zum Beispiel verschwindet oder so. Aber ich glaube nicht, dass das, also dass die Heilung jetzt in Anführungsstrich gesetzt, aufgrund von einer echten Veränderung von dem Mensch passiert, oder? Sondern ich glaube, dass das auf der Grundlage von einer Anpassung, ich muss auch sagen, jetzt im psychologischen Sinn, von einer oberflächlichen Anpassung geschieht. Dann verschwinden zwar Symptome, aber es hat ja keine echte Veränderung stattgefunden. Und das hat dann zur Folge, dass in dem Moment, wo man Schwierigkeiten mit der Hierarchie überkommt oder mit der Ideologie überkommt, in Widerspruch geratet und rausgehängt wird, oder? Weil das ist ja eine sehr intolerante Institution, wo, wenn man sich nicht anpasst und unterwirft, einem dann auch sehr bald rausgehängt, dann gerät man wieder in Krise. Und zwar in einer neuen Krise, wenn man dann wieder eine Enttäuschung mehr auf dem Buckel hat.
Wie ist die Wirkung der Umgebung zum Beispiel für die Leute, die drinnen sind?
Ja, also das ist ja etwas, wo glaube ich, sehr weit herum erfahren wird, nicht? Im Kontakt mit der Zürcher Schule. Man hat einerseits immer den Eindruck von einer sehr kompakten Gesellschaft. Oder? Also, man denkt an eine Geheimgesellschaft oder so etwas. Oder? Auf der anderen Seite ist da etwas Aggressives spürbar. Nicht? Und das ist nun ein heftiger Widerspruch zu der eigenen Ideologie. Weil sie sind ja für die Aggressionslosigkeit, also sie vertreten ja einen gewaltlosen Weg. Nicht? Aber es gehört halt zur Sekte, dass sie die Welt verändern und erobern. Auch wenn sie es nicht offen sagt, ist das ja ein insgeheimes Ziel, oder, von der Ideologie von so einer Sekte. Und eine Sekte muss sich auch immer intern stabilisieren, indem sie nach außen projiziert, also Feindbilder aufbaut, gegen die sie dann kämpfen kann. Und das führt dann schon zu einem Klima von der Intoleranz, oder, wo man halt von außen spürt. Intoleranz und zum Proselytismus. Der Proselytismus heisst, also das Bedürfnis oder sogar der Zwang von dieser Körperschaft, immer neue Adepten zu finden, also immer neue Jünger zu finden, die dazukommen. Und dann, ich glaube, die Erfahrung ist, solange nun so eine Sekte expandiert, oder, solange es ihr gelingt, dann kommen keine grossen innere Krisen vor. Aber in dem Moment, wo es nun nicht mehr geht, oder, also wo die Mechanismen blockiert sind, aufgrund zum Beispiel eines äußeren Widerstand, dann hat das schon Folgen auf das Innere von der Sekte und das führt dann zu Erschütterungen im Inneren und zu Machtkämpfen im Inneren und so weiter.
Also könnte man da sagen, dass der Widerstand, der sich jetzt da ein bisschen breit gemacht hat, gegen Übernahmeversuch zum Beispiel am Fachverein oder so, durchaus heilsam könnte sein für die Zürcher Schule?
Ja, auf einer Seite paradoxerweise ja, oder? Weil durch den Kampf nach außen stabilisiert sich im Inneren. Und das könnte ja vielleicht auch ein Grund sein, es könnte auch sein, das spekuliere ich jetzt einfach, dass das auch gesucht wird, oder? Also aktiv gesucht wird, so Auseinandersetzungen, weil das entlastet ja von den Widersprüchen im Inneren, von den Machtkämpfen im Inneren. Aber nun, das gilt ja nicht nur für die Zürcher Schule. Ich kenne das persönlich aus meiner Zeit bei Politsekten. Also meine Generation hat, glaube ich, Leidtum gesündigt in dem Sinn. Es ist klar, also wenn man einen äußeren Feind hat, gegen den man kämpfen kann, kann man sich im Inneren viel mehr vertragen. Muss man die eigenen Widersprüche nicht so sehen.
Wie beurteilen Sie die Abhängigkeiten von den Leuten, die hier entstehen, ganz eindeutig in der Zürcher Schule?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die natürlich nicht nur die Zürcher Schule betrifft, sondern jetzt die Psychotherapie überhaupt. Ich glaube, bei jeder länger dauernden Psychotherapie haben wir es mit dem Problem von der Abhängigkeit zu tun. Wobei, es sind ja nicht alle Menschen gleich. Leute, die noch einen starken, persönlich einen starken Charakter haben, haben das Problem auch, aber weniger. Die können sich dann nach einiger Zeit besser ablösen. Während labile Menschen, sagen wir Menschen, wir nennen das ein schwaches Ich, oder, wo eben sehr stark auf Zuneigung, Zuwendung und Hilfe von außen angewiesen sind, die geraten manchmal in ganz tiefe Abhängigkeiten. Und das ist nun ein Problem, das ich persönlich in meiner Psychotherapie auch habe. Also speziell auch mit solchen Menschen auch habe. Und wo man nun auch in der Einzeltherapie, oder wo man zum Zweiten ist, sehr viel Energie muss darauf aufwenden, um wieder eine Ablösung zustande zu bringen. Und es kommt auch vor, dass man so Psychotherapie von uns aus terminiert. Oder? Weil man dann sonst nicht wüsste, wie das auflösen. Natürlich sachte vorbereitet. Jetzt, in einer Gruppensituation ist es schon wieder schwieriger. Und in einer Grossgruppensituation werden die Phänomene meines Erachtens einfach schwer kontrollierbar. Wenn nun die Grossgruppe noch wie die Zürcher Schule strukturiert ist als Institution und irgendwo den Anspruch hat, immer grösser zu werden, dann ist es klar, dass sie das Problem von der Abhängigkeit nicht mehr wahrnehmen können. Schlicht nicht mehr wahrnehmen und dann das auch nach außen verleugnet. Also wenn man würde diskutieren mit Vertretern von der Zürcher Schule, würde es wahrscheinlich sagen, wir haben das Problem gar nicht. Aber das ist nicht wahr, sondern sie verleugnet das Problem, weil das im institutionellen Interesse ist, das zu verleugnen. Weil sie am Ende immer mehr wachsen.
Haben Sie das Gefühl, dass so Abhängigkeiten, die entstehen, können ausgenutzt werden, bewusst oder unbewusst?
Ja, auf alle Fälle. Also, das ist ja auch ein allgemeines Phänomen. Also, es hat ja auch etwas mit der Integrität des Psychotherapeuten zu tun, dass man das nicht macht. Oder? Wobei, es hat nicht nur mit der Integrität zu tun, sondern es hat ja auch etwas damit zu tun, dass man das weiss, oder? Dass man das bewusst hat. Dass wir, also die eigene Gefahr, oder? Also wir sind ja alles Menschen, wir könnten jemanden ausnutzen, der von uns abhängig ist und vielleicht in einer einflussreichen Stellung in der Gesellschaft ist. Oder? Wir können uns auch einen Vorteil verschaffen. Also wenn wir das nicht immer bewusst präsent haben, dann machen wir es. Oder? Also wenn es unbewusst ist, machen wir es. Und ich denke, dass das in einer Sekte natürlich gemacht wird. Wobei, es ist dann schwer zu sagen, ist das eine Ausnützerei oder ist das vielleicht etwas Freiwilliges, oder? Wo der eine, wo das Mitglied von dieser Sekte nun gern sein Vermögen abgibt oder gern für die Kirche kämpft oder so. Nicht? Also, das ist etwas, was wir in der katholischen Kirche auch haben, in vielem grösserem Maß.
Wie beurteilen Sie den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit oder quasi die Spitze der Forschung zu sein von der Zürcher Schule?
Ja, das ist ja auch sehr widersprüchlich zu sehen, weil was jetzt Grundkonzept, Grundannahme von der Zürcher Schule anbetrifft, kann man, glaube ich, in Ehren streiten darüber, ob sie wissenschaftlich sind oder nicht. Also Streit in dem Maß, wie wir in der Psychotherapie zwischen verschiedenen Richtungen immer streiten. Aber das Problem ist, glaube ich, ganz neu mit anders. Selbst wenn man jetzt würde sagen, ja gut, wir nehmen tun euch das zuwilligen, dass eure Grundannahmen wissenschaftlich sind, ist nun die Praxis, oder? Wo dann damit gemacht wird, von mir aus völlig unwissenschaftlich. In einer autoritär strukturierten Institution ist Wissenschaft undenkbar, weil ein freies Denken nicht mehr funktioniert. Das gilt ja auch in der Universität, oder? Also, dort, wo nun ein Professor sagen hat, oder? Und alle Studenten müssen und dürfen gebannt auf den grossen Kopf schauen, da gibt es keine Wissenschaftlichkeit mehr, sondern da gibt es nur noch Indoktrination auf eine Linie.
Mir ist immer wieder von verschiedensten Leuten aus der Zürcher Schule geschildert worden, der Umgang sei so nett, so lieb, mit niemals Gewalt gegeneinander. Können Sie schildern, was das bei den Leuten eigentlich bewirkt, nie konfrontiert sind? Gerade wenn Sie ihr ganzes Leben in die Zürcher Schule verbringen.
Ja, das ist das, was mir ja lange, bevor ich den Zürcher Schulmeister kennengelernt habe, aufgefallen ist, was ich eben mit dem Etikett von der heiligen Kühe in Anführungsstrich meine. Das ist das Resultat davon, dass man aus ideologischen Gründen die Aggression muss verleugnen. Also da würde ich zum Beispiel auch sagen, das ist ein Punkt von mir aus gesehen, wo die Zürcher Schule also total unwissenschaftlich ist. Weil ob nun die Aggression eine Triebkraft ist, die angeboren ist, oder das Resultat ist von frühkindlichen Frustrationen, das kommt nicht so sehr darauf an. Tatsache ist, dass im späteren Leben Aggressionen vorhanden sind und dass Aggression, auch Gewalt zum Mensch, ebenso gehört wie Liebe und Zuneigung und Solidarität. Und wenn man ein bisschen die Welt rausschaut, vielleicht noch mehr dazugehört, oder etwas anderes. Jetzt sind natürlich Mitglieder von der Zürcher Schule aus ideologischen Gründen, aus Gründen auch von der Anpassung an die Ideologie, das haben wir schon besprochen, genötigt, ihre eigenen Aggressionen zu unterdrücken. Nun kann man das nur bis zu einem gewissen Grad. Die Aggression geht dann an einem anderen Ende wieder raus. Und das ist dann das, was die Umgebung, oder, dann spürt. Also die fast paranoid nennen die, also nicht jetzt in einem pathologischen Sinn, aber doch spürbar paranoide Aggressivität. Oder? Also man ist, wenn man nicht gerade sehr dafür ist, dann ist man einfach ein Gegner, ist man ein Feind, oder, und wird bekämpft. Und wenn man etwas Kritisches sagt, dann ist man dann ist man erst recht ein Feind, oder? Und wenn man zuerst dazugehört hat und dann etwas kritisch sagt, dann ist man ein Verräter. Oder dort gehen dann die Aggressionen massiv ein.
Dort sind sie erlaubt.
Ja, dort sind sie dann auch erlaubt und von der Sekte aus sind notwendig. Ja, aber Sie haben dann noch gesagt, wie ist das im persönlichen Leben? Ich denke, Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, sagen das ideologisch oder sagen es auch vielleicht eine Verdrängung, oder? Aus anderen Gründen, psychologische Verdrängung, gezwungen sind, ihre Aggressionen zu unterdrücken, irgendwie arm dran, oder? Also, ich würde von einer Verarmung vom Ich reden, oder? Man kann sich nicht voll leben, oder? Man kann sich nur teilweise leben. So she let the funky brain, as she sat there softly singing, pretty nursery rhymes, she'd memorize. Where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and cursed to the man who reached and offered her his hand. And he led her down to the long white car that waited past the crowd. At the age of 37,
Uns hat natürlich auch interessiert, was der Verein zur Förderung von der psychologischen Menschenkenntnis zu all diesen Fragen, die in dieser Sendung aufgeworfen worden sind, meint. Es hat sich nicht einfach gestaltet, an die Leute herzukommen. Schließlich war der Dr. Ralf Kaiser bereit gewesen, am Telefon Auskunft zu geben. Wir hätten ihn mit allen Fragen, die wir aufgeworfen haben, konfrontieren. Doch leider ist es nicht ganz so weit gekommen, hört selber. Mir hat einfach ein paar Fragen interessiert zum Verein und zu den aktuellen Ereignissen an der Uni Zürich, wo einfach immer wieder Ihr Verein erwähnt worden ist. Haben Sie Zeit, mir doch kurz Auskunft zu geben?
Ja.
Also, das Erste, was ich hätte, ob Sie in kurzen Worten könnten die Arbeit von Ihrem Verein umreissen. Einfach so, damit man etwa von Ihnen, von Ihrer Seite auch eben ein Bild hat, was der Verein macht.
Ja, ich denke, wir können jetzt einfach zum Ganzen einfach Ihnen kurz etwas sagen, was unser Verein ist und was wir machen und was wir nicht machen und was die Sachen der Uni da betrifft, wo mit uns angeblich irgendetwas soll zu tun haben. Also der Verein zur Förderung von der psychologischen Menschenkenntnis ist ein Zusammenschluss von frei praktizierenden Ärzten und Psychologen, die in ihren Praxen psychologische und psychotherapeutische Arbeit leisten, auf der Grundlage von der Adlerschen Individualpsychologie und der Neopsychoanalyse.
Mhm.
Der Verein hat mit diesen inneruniversitären Vorgängen zwischen dem Fachverein und dem VSU nichts zu tun.
Jetzt haben aber verschiedenste Leute, wo zum Beispiel Richtigstellungen unterschrieben haben, eigentlich selber den Zusammenhang zwischen ihnen und dem Verein zugegeben in diesen Flugblättern. Jetzt hat es mich doch einfach interessiert, ob da nicht zum Beispiel in ihrem Verein Gruppierungen existieren, die sich beispielsweise um so Problematiken kümmern. Ist das richtig?
Nein, das ist absolut absurd. Wir haben, wie wir uns im Schreiben an Tagesanzeiger vom 5. Dezember schon das festgehalten haben, wo der Tagi typischerweise natürlich nicht abgedruckt hat, haben wir das schon festgehalten, dass der Verein mit diesen inneruniversitären Vorgängen nichts zu tun hat. Das Ganze ist eine Hetzkampagne gegen die sogenannten Lieblingsstudenten und die ist künstlich aufgezogen. Das ist ein wahltaktisches Konstrukt vom VSU zur Verschleierung von seinen eigenen Methoden und Zielen und zum Stimmenfang und nichts anderes.
Jetzt
die opponierenden Studenten die sind ja lediglich für eine korrekte Vereinsführung eingetreten und dafür, dass die Fachvereine allen Studenten vom Fach offenstehen und unabhängig von ihrer politischen und konfessionellen Zugehörigkeit und dass dort keine Politik betrieben wird, sondern fachliche Belange vom Studienbereich sollen besprochen werden. Und wenn da einige von den opponierenden Studenten ihrer Freizeit Beratung in unserem Verein aufsuchen, dann kann denen der VSU deswegen doch nicht ihre Rechte als Vereinsmitglieder und als unabhängige Bürger absprechen.
Also von Seiten des VSU ist nie irgendwie gehetzt worden gegen die Leute. Es ist aber klar festgehalten worden. Entschuldigung, darf ich schnell fertig reden? Es ist aber klar festgehalten worden, dass wenn man das Gespräch gesucht hat mit den Leuten, weil man durchaus auch hat wollen, Argumente aufnehmen von dieser Sache, dass dann man einfach auf eine Front gestossen ist, dass einfach quasi keine Diskussionsbereitschaft da vorhanden ist, sondern einfach nur ein Entweder-Oder. Und ich habe mich in der Geschichte umgesehen in Ihrem Verein und ich bin da auf diverse Beispiele gestossen, wo das leider immer so abgelaufen ist.
Ich habe kein Interesse noch Lust mit Ihnen, da jetzt irgendwelche Sachen zu diskutieren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis mit den inneruniversitären Verbindungen nichts zu tun hat und dass das ein studentenpolitisches Problem ist. Und der Verein, der hat nichts mit Politik zu tun, weder allgemein noch jetzt speziell an der Uni. Das sind Studenten, die dort studieren. Das sind freie, unabhängige Bürger, die ihre Rechte wahrnehmen, so wie jeder andere von diesen 20'000 Studenten. Und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Der Verein selber macht psychologische Arbeit. Das sind Psychologen und Ärzte, die ihre Praxen arbeiten. Und was die Ratsuchenden oder Hilfesuchenden oder Menschen, die Fortbildungsangebote wahrnehmen, in ihrem sonstigen Leben, abgesehen von dieser Stunde, die sie zum Psychologen kommen, machen, das ist jedem Mensch selber überlassen und entzieht sich unserer Kenntnis und unserem Interesse. Das ist, mit dem haben wir nichts zu tun.
Jetzt so viel... Jetzt habe ich aber Aussagen gehört von Leuten, die ehemals bei ihrem Verein
dabei waren. Ich habe ihnen gesagt, ich will mit ihnen nicht über solche Sachen diskutieren. Das sind Sachen, die gar nichts mit dem zu tun haben, was sie da gefragt haben. Zu dem habe ich jetzt Auskunft gegeben. Auf Wiederhören.
Entschuldigung, ich habe noch eine Frage.
Somebody said it's raining cats and dogs. Somebody said it's raining cats and dogs. I don't believe it. I can't see no rain. I don't believe it. I can't see no rain. All those lies, wonder why. All those lies, wonder why. Somebody said that we will all be saved. Somebody said that we will all be saved. I don't believe it. We will not be saved. I don't believe it. We will not be saved. All those lies, wonder why. All those lies, wonder why. Somebody said that the moon was blue. Somebody said that the moon was blue. I don't believe it. I never did you. I don't believe it. I never did you. All those lies, wonder why. All those lies, wonder why.
Im Verlauf von unserer Recherchearbeit für die Sendung haben wir verschiedenste Erfahrungen gemacht. Beeindruckend für mich war zum Beispiel, wie viele Leute überhaupt schon mit der Zürcher Schule in Kontakt gekommen sind. Sechs, dass sie selber mal dabei gewesen sind, sechs, dass sie Leute kennen, die mal dabei gewesen sind oder noch dabei sind. Und trotzdem hört man im Alltag so wahnsinnig wenig von ihnen. Eine weitere Erfahrung, die ist die, dass Außenstehende, zum Beispiel Institutionen, immer wieder auf eine ganz schematisch anmutende Art mit der Zürcher Schule konfrontiert werden. Ein Zürcher Schüler schafft verdeckt in einer Institution, er wird in Anführungszeichen enttarnt, was von außen gesehen irrational wirkende heftigste Reaktionen auslöst. Stichwort Vorstandsabwahlen etc. Ehemalige Zürcher Schüler, so habe ich den Eindruck bekommen, schämen sich oft wegen ihrer Vergangenheit in der Zürcher Schule oder sie sind wütig. Sie klagen immer wieder über den Verlust von ihrer Individualität in dieser Zeit, wo sie dabei gewesen sind. Das passt auch gut dazu, dass die Argumentationen von Zürcher Schülern immer ganz ähnlich erscheinen, sodass man sich oft nicht dem Eindruck erwehren kann, man hätte es nicht mit Individuen, sondern mit einem Gruppenphantom zu tun. Und zum Schluss noch, ich habe das Gefühl bekommen, dass in der Zürcher Schule die Kluft zwischen der Ideologie, zum Beispiel alle sind gleich, extrem mit der Praxis auseinanderklafft. In Kürze wird übrigens im Veritas Verlag eine ausführliche Dokumentation zur Zürcher Schule erscheinen. Soweit also der Phoenix Special zum Thema Zürcher Schule. Folgende Musik habt ihr in der nachstehenden Reihenfolge in dieser Sendung gehört. Der Anfang haben Dreakback gemacht mit Madness into Method, dann Minimal Compact, Next One is Real, Marianne Faithfull in drei Teilen, The Ballad of Lucy Jordan, dann der J.J. Cale, Pack of Lies. Im Studio waren Beat und Martin.